Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Guten Morgen, liebe Hörer. Es ist soweit. An diesem Sonntag, dem 23. Februar 2025, geht es um alles für Deutschland. Das wissen Sie in der Schweiz und in Österreich natürlich auch. Und bitte verzeihen Sie, wenn diese Sendung an einem schweizerischen Radio mal wieder sehr deutsch tönt und anmutet. Es ist heute Wahltag, der Tag der Entscheidung, der Tag vor dem morgigen Tag, an dem die Stimmen von einem Viertel der Wähler nichts mehr wert sein sollen, wie der Superdemokrat Friedrich Merz von der CDU im Voraus vollmundig versprochen hat. Er meinte damit die Wähler der AfD. Und das, während die Stimmen seiner eigenen Partei nur knapp über einem Viertel liegen. Jedenfalls läuft jetzt die Uhr. Um 6 schließen die Wahllokale und wenn Sie jetzt noch unentschieden sind, was ich bei unseren super informierten Kontrafunkhörern natürlich nicht glauben kann, wenn Sie noch ein paar Argumente für dies und gegen jenes suchen, dann sind Sie hier in der Sonntagsrunde richtig, denn wir haben sozusagen eine journalistische Elefantenrunde versammelt in Gestalt von Peter Hane, Gerald Markel und Roland Tichy. Und bevor wir loslegen, gibt's aber wie immer eine Werbeansage. Die Winkelmann-Gruppe betreibt Apotheken und Pflegedienste im nördlichen Sachsen-Anhalt und ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gesundheit und Pflege. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter winkelmann-gruppe.de und Winkelmann wird mit CK geschrieben. Vorgestern Abend, 18 Uhr, ein weiteres Messerattentat aus dem Nichts. Diesmal in Berlin, direkt am Holocaust-Mahnmal. Der Täter sei ein Mann, wurde gemeldet. Der Mann lief angeblich noch 3 Stunden lang frei herum, dann wurde er festgenommen, weil Polizisten Blut an seinen Händen sahen. Bis Mitternacht gab es keine Nachricht über seine Herkunft, nur dass sein Opfer Spanier sei, das konnte man erfahren. Dann gestern Morgen die Riesenüberraschung, ein Asylbewerber war's aus Syrien. 19 Jahre alt, wollte Juden töten in Berlin, bekam vor 4 Monaten Bleiberecht. Jetzt kommt so ein Messermann dem Friedrich Merz in seinem heroischen Kampf gegen die AfD natürlich denkbar ungelegen, sollte man meinen, Roland Tichy. Oder ist es eigentlich mittlerweile alles egal?
Es wird eben egal gemacht und es ist natürlich das neue Normal. Man kann sich ja gar nicht mehr aufregen. Es wird ja de facto jetzt jeden Tag irgendein Mensch angegriffen, schwer verletzt, jetzt eben in Berlin, aber jeder Tag ist Messertag und das Ganze läuft ja jetzt über die Schule Verharmlosung. Sie haben vielleicht gelesen, gehört, dass der CST-Tag, also diese Regenbogennummer in Düsseldorf abgesagt wurde, weil man vermeiden will, dass wieder irgendwie ein Auto unkontrolliert bewegt. Also wir reden nicht mehr von Mord, sondern wir reden von Autos, die sich unkontrolliert irgendwo hinbewegen. Sich losreißen gewissermaßen von der Kette ihrer Fahrer. Das ist die Verharmlosungsnummer und dagegen ist schwer anzugehen. Ich finde, in Berlin kommt eine klare Botschaft zutage, die wir auch in Österreich gesehen haben, die wir auch in München gesehen haben. Es geht gegen Christen und Juden. Und das ist das Bedrückende. Nein, es sind keine Einzelfälle mehr, sondern es ist ein organisierter Mord, es ist ein organisiertes Zuschlagen. Und dagegen habe ich überhaupt noch nichts gehört, denn klar ist, was machen wir mit diesen Menschen, die ja längst alle da sind? Was machen wir mit den Mördern unter uns? Und wenn ich Karl Lauterbach zitieren darf, 1/3 ist psychisch so belastet, dass er behandlungsbedürftig sei. Karl Lauterbach hat ja so getan, als ob gewissermaßen 1/3 der Asylbewerber wandelnde Zeitbomben wären, die nur irgendwann früh oder später ihr Auto steuern oder ihr Messer schwingen. Mit anderen Worten, wir leben in einer sich zuspitzenden, dramatischen Gefahr. Und so wie das Holocaust-Denkmal ist auch jede Kirche, ist jedes Denkmal oder jedes Symbol christlichen Glaubens ein Ort der besonderen Gefährdung. Dem muss man einfach in die Augen schauen.
Also es gibt ja zwei Standardreaktionen. Die eine hat Roland Tichy eben schon angedeutet, nämlich der ist ja psychisch gestört. Und die andere sind dann die Demos gegen rechts. Ich habe das bis jetzt vermisst. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir miteinander reden, Samstagnachmittag, hat es, glaube ich, jetzt noch keine Demo gegen rechts gegeben, obwohl das ja normalerweise automatisch verkündet wird, sozusagen noch während die Menschen im Krankenhaus um ihr Leben ringen.
Man muss ganz klar sagen, dieses Messerattentat jetzt direkt vor der Wahl ist der endgültige Beweis, dass es eine Schicksalswahl ist. Wer meint, er müsste CDU und CSU wählen, wählt die Fortsetzung dieser Kriminalität. Denn die meisten Fälle sind in Bayern, sind in Berlin und sind in Nordrhein-Westfalen. Diese Länder sind CDU, CSU regiert. Auch dieser Attentäter vom Holocaust-Mahnmal war Polizei bekannt. Und da kann keiner herkommen und Nancy Faeser oder wen auch immer holen. Die ist ja inzwischen sowas wie Putin. Überall ist dann Nancy Faeser schuld. Nein, hier versagen die Sicherheitsbehörden von CDU und CSU. Und deshalb, die können tausendmal gegen rechts demonstrieren. Die Leute, so habe ich es in meinen Veranstaltungen erlebt, die Stimmung ist auf 180. Die Leute sind aufgeklärt. Sie werden nur zunehmend verunsichert. Wenn ein Dieter Nuhr als Kabarettist sich ins Fernsehen stellt und sagen darf, eine Stimme für die AfD ist verloren, dann frage ich mich, was ist eigentlich mit unseren Medien los? Aber klar, in den Aufsichtsgremien sitzen die CDU und CSU-Leute, und zwar mehrheitlich, die ein Interesse daran haben, die AfD zu vernichten. Und deshalb ist das das eigentliche Thema. Die Frage nämlich, wie können wir diese ungebremste Migration, aber auch das, was hier im Lande bereits geschieht, wie können wir das stoppen und bekämpfen? Und da brauche ich nicht parteilich zu sein. Es geht nur durch eine starke Regierung, an der die AfD beteiligt ist. Alles andere heißt weiter so.
Manches von dem, was wir hier erörtern, kennen wir schon aus Österreich. Und dort findet es ja im Sinne einer Art, bei Robert Musil hieß das Parallelaktion statt. Ja, das heißt also, auf einer Meta- oder Para-Ebene wurde das alles dort schon vorgelebt und vorexerziert. Gerald Magel, fangen wir mal hinten an. Stimme verloren. Dieses Argument, wurde das auch bei euch gegenüber der FPÖ verwendet?
Ja, selbstverständlich war das. Und es ist einigermaßen skurril, als Österreicher nach Deutschland zu sehen und zu sehen, dass ihr eigentlich nur ein paar Monate, nämlich genau 150 Tage hinter uns seid. Vor genau 150 Tagen fand in Österreich die Wahl statt. Davor waren genau die gleichen Töne zu hören. Ganz lustig, dass Peter Hane hier den Finger auf die Wunde legt und genau auf die richtigen zeigt, nämlich CDU, CSU. Da komme ich gleich dazu, denn es war bei uns die christlich-soziale ÖVP, die selbsternannte Kraft der Mitte, die vor der Wahl bereits vollkommen ausgeschlossen hat, eine Koalition mit dem Gott sei bei uns, also bei euch ist es die Alice Weidel, bei uns ist es der Herbert Kickl, der hat also von vornherein eine Koalition ausgeschlossen und natürlich gab es auch hier die Stimmen, jede Stimme für die FPÖ ist eine verlorene Stimme. Wir sind aber ein paar Jahre den Deutschen voraus und bei uns ging dann das Wahlergebnis vor 150 Tagen so aus, dass die FPÖ zur Stimmenstärke Partei gewählt wurde, denn das Volk ist genauso wie in Deutschland am Ende seiner Geduld. Wir wissen alle, es gibt riesengroßen Problembrocken. Wir haben den überbordenden Staat, wir haben den übergriffigen Staat, wir haben eine irre Energiepolitik in unseren beiden Ländern, weil wir ja beide die grüne Endzeitsekte in der Regierung hatten, die unsere Wirtschaft an die Wand gefahren hat mit der Energiepolitik. Wir haben eine Teuerung, die Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten. Und wir haben diesen Riesenbrocken der Migration. So, und dann kam die Wahl und ich fürchte, es wird ein Déjà-vu für euch geben, wenn ich berichte, wie es bei uns dann ausgegangen ist. Nach der Wahl ging dann unser ach so unabhängiges Staatsoberhaupt, ich nehme an, Sie wissen, wie die Parallelen auch zu Deutschland sind, her und beauftragte nicht die stimmenstärkste Partei mit einer Regierungsbildung, sondern es fanden sich eine sogenannte, Österreich ist immer ein bisschen netter, alles wird netter bei uns benannt man die Ampel, Zuckerl-Koalition aus den Farben Schwarz, Rot und Rosa. Die verhandelten mal 140 Tage und so wie es auch in Deutschland ist, drei völlig inkompatible Parteien können sich auf keine echte Wende einigen, können sich auf kein Programm einigen. Dann kam, und jetzt komme ich zu Peter Hane, ganz komisch, die große Wende. Der damalige Schwarze, also das heißt christlich-soziale ehemalige Kanzler, trat zurück und plötzlich wurden Verhandlungen aufgenommen und Herbert Kickl wurde aufgefordert, eine Regierung zu bilden. Also die Brandmauer, die auch bei euch einbrechen wird, das wage ich zu behaupten, wenn die AfD über 25 geht, die wurde bei uns in Österreich ja schon von vornherein weggenommen. Und dann kam die christlich-soziale Partei. Es kam dann die offizielle Brandmauer Ende. Plötzlich war die Realität möglich, dass Herbert Kickl Kanzler wird. Und dann hat die christlich-soziale ÖVP ein paar Tage lang, eigentlich ein paar Wochen lang, Scheinverhandlungen geführt, ließ die dann platzen mit unerfüllbaren Forderungen an Kickl. Ja, und seit Samstag 13 Uhr, also kurz bevor wir diese Sendung aufnehmen, ist es jetzt fix. Jetzt haben wir das, was auch euch blüht. Hier gehen jetzt die Christlich-Sozialen mit den Linken und den Möchtegern-Liberalen in eine Regierung. Und ich denke, leider, leider, leider wird es auch in Deutschland genau das Gleiche spielen.
Es ist ja völlig richtig, was Sie sagen. Ein Unterschied: Kickl und die FPÖ waren die stärkste Partei. Ja. CDU und CSU werden es wahrscheinlich auch sein. Das heißt, sie haben im Endeffekt die Möglichkeit, zunächst mal Bedingungen zu stellen. Und das wird es mit CDU und CSU nicht geben. Es wird derzeit alles fokussiert auf den Erhalt der Brandmauer. Es ist völlig wurscht, ob die Rentner verarmen, ob die Wirtschaft pleite geht, ob wir keinen Strom mehr haben, ob wir Messermorde haben. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Es wird nur diskutiert, dass wir die Brandmauer brauchen. Und zweitens, es wird von der Mehrheitspartei der jetzigen nach Umfragen CDU/CSU diskutiert, welchen Posten wohl Herr Habeck kriegen soll. Also ja, auf keinen Fall Wirtschaftsminister. Dann soll er vielleicht Finanzminister, können wir ja noch mal drüber reden. Das heißt, wir haben hier in Deutschland vor den Gesprächen, schon sogar vor der Wahl, die Situation am Sonntagmorgen, bevor wir zur Wahl gehen, dass das Ergebnis ein Weiter-so bedeutet, wenn die Brandmauer bestehen bleibt, und dass die CDU/CSU alle Wahlversprechen, ich sag schon Verbrechen, alles Makulatur. Und jetzt noch ein Gedanke, der mir kam gerade. Wenn ich Briefwähler wäre und hätte CDU/CSU gewählt, müsste ich eigentlich die Wahl anfechten. Dass nach der Wahl Wahlversprechen zurückgenommen werden, das bedingt Koalitionsverhandlungen und Kompromisse. Wenn jemand die CDU gewählt hat oder die CSU, ist er zur Post gegangen mit seinem Brief und hat gewusst, Herr Söder ist gegen Grün, da hat er Stein und Bein geschworen. Herr Merz hat erklärt, die 5 Punkte werden durchgesetzt, um die Asylfrage endlich zu regeln. Beides ist offiziell zurückgenommen worden. Sogar die FAZ hat einen Titel daraus gemacht, was mich ja gewundert hat. Sie haben die Wähler bereits zur Briefwahl betrogen. Und das sind Dimensionen, da kann ich nur sagen, das hat inzwischen mit Demokratie nichts mehr zu tun.
Naja, das ist alles ein Prozess. Ich meine, Amöben sehen auch an jedem Tag anders aus. Aber bevor Roland Tichy das Wort ergreift, eine kurze Frage an Gerald Merkel, weil wir ja auch über die Verbindungen zwischen den beiden Ländern und deren Parteien sprechen. Gerald, hat Friedrich Merz euren Herrn Stocker von der ÖVP angerufen und ihm gesagt, ihr dürft da nicht weitermachen mit der FPÖ?
Also ob Merz angerufen hat, aus dem Bauch heraus, würde ich das zu 100% bestätigen, aber es ist nicht überliefert. Was definitiv überliefert ist, ist die Einmischung aus Brüssel, aus der EVP. Dort hat der dortige Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, euer deutscher Kollege Weber, der hat ganz offen eingegriffen und hat den Österreichern ausrichten lassen, der ÖVP ausrichten lassen, das ist völlig unmöglich, dass ihr Kickl zum Kanzler macht. Und da war also klar der Einfluss sowohl natürlich von Merz, aber das kann ich nicht persönlich bestätigen, als auch, und das ist verbrieft, der Einfluss und die Einflussnahme aus Brüssel passiert. Ich persönlich glaube nicht, dass wenn die AfD über 25 geht, die Brandmauer in der Form aufrechterhalten werden wird. Einerseits, weil es extremen Druck aus den USA geben wird und andererseits, weil die Bevölkerung, das sind dann mehr als 12 Millionen Wähler, da kannst du dann nicht mehr Brandmauer spielen. Ich fürchte, es wird dann ein ähnliches Chimärenspiel aufgeführt wie in Österreich, dass man Scheinverhandlungen führt und dann sagt, die AfD kann es nicht. Was sagen meine deutschen Kenner dazu?
Roland Tichy.
Zunächst mal, die CDU und die CSU bilden zwar eine Fraktionsgemeinschaft, sind aber pro forma getrennte Parteien. Und wir leben jetzt in einer Situation, in der die CDU keineswegs mehr die stärkste Partei sein muss. Ja, wenn man richtig die CSU rausrechnet, landet sie bei ein paar und 20% und da kann die AfD auch landen. Auch dann haben wir genau die Situation wie in Österreich, dass die stärkste Partei, nämlich die AfD, nicht verhandelt über die Regierung, über die zukünftige, sondern die zweitstärkste Partei gerade noch, die CDU. Das ist das Erste. Das Zweite, da haben Sie ja völlig zu Recht hingewiesen, wir nennen das nicht mehr Wahltag morgen. Wir nennen das Auszähltag, denn bis zu 60% der Wahlstimmen werden mittlerweile per Briefwahl abgegeben, ja. Und die sind ja schon vor einer oder vor zwei Wochen oder vielleicht auch schon früher abgegeben worden, also vor zum Beispiel dem Massaker in München. Und jetzt wird die Lage für mich schon spannend und da möchte ich schon noch zwei Sekunden darauf hinweisen dürfen. Wir haben ja eine unheimlich aufgehetzte Atmosphäre. Die Demonstrationen tun ja gerade so, als ob morgen Björn Höcke zum Führer der Reichskanzlei aufgerufen würde. Das ist ja alles ein Schmarrn. Da wird ja der Untergang des Abendlandes ständig propagiert und es gibt viele Leute, die fürchten sich plötzlich wirklich davor. Was bedeutet das jetzt in den vielen Orten, an denen die Stimmen ausgezählt werden? Wenn man so eine Gemeinde nimmt wie München, Innenstadt, wo 70-80% Rot-Grün wählen, da sitzen jetzt rot-grüne Wahlhelfer beieinander, aufgehetzt, sehen den Untergang, sehen Hitler, sehen schon die SA marschieren. Naja, dann lasst mal halt ein paar AfD-Stimmen unter den Tisch fallen. Und deswegen rufe ich ganz bewusst unsere Leser und jetzt natürlich auch die Zuhörer auf, geht am Nachmittag ab 13 Uhr in die Wahllokale und schaut denen auf die Finger. Das ist manchmal nicht sehr hilfreich, aber es verbreitet eine gewisse Angst, denn pro forma in Berlin haben wir das Gegenteil erlebt, ist Wahlfälschung ein Straftatbestand. Das ist der eine Punkt. Und dann gibt es die sogenannten Wahlkommissionen, die unterschiedlich heißen in verschiedenen Bundesländern, wo dann die Vertreter der führenden Parteien, whatever it means, das Wahlergebnis nochmal kontrollieren und bestätigen. Auch das ist öffentlich. Also wir sind jetzt leider in einem Zustand, in der die Bevölkerung die Sicherung der Wahlen in die Hand nehmen muss. Und wir laufen ja, Herr Merkel, in ein noch schlimmeres Thema rein. Wir haben ja noch die 5%-Hürde. An der werden voraussichtlich, ob sie es weiß ich nicht, FDP, BSW, Freie Wähler scheitern. Das sind nochmal ungefähr 10-15% des Wählerpotenzials zusammen mit der AfD. Laufen wir in ein Risiko, dass 40% der Wähler, der abgegebenen Stimmen einfach nicht mehr berücksichtigt werden. Das kann natürlich nicht demokratisch sein.
Ja, in die Wahllokale finde ich super. Das ist ein Aufruf, den ich unterstütze. Und jetzt sage ich, jede Stimme für eine dieser Parteien, die sicher nicht in den Bundestag kommen, ist eine verlorene Stimme. Es ist mir ein Anliegen zu sagen, verschenken Sie Ihre Stimme nicht. Und die Stimme, die Sie dann abgeben, sollten Sie im Sinne von Roland Tichy sichern.
So, und genau das ist ja mein Punkt. Verlorene Stimmen sind nicht Stimmen für die AfD, sondern sind möglicherweise auch andere Wählerstimmen. Und es kann soweit kommen, und jetzt kommt die ganze absurde Situation zutage. Es kann auch für Herrn Merz nicht mehr reichen. Das ist ja das Absurde. Ja? Es kann ja durchaus sein, da er ja die AfD-Stimmen verachtet, ist er angewiesen auf das linke Lager und das linke Lager könnte stärker werden, weil die Linke eben reinkommt. Das heißt, wir kommen in eine völlig absurde Situation rein. Wir kommen in die Situation, es werden bürgerliche Wähler in der Größenordnung von 40% oder 30% werden ausgeschlossen und eine linksradikale Gruppe von Parteien übernimmt zusammen mit der CDU, die Angst hat vor allem, dass man sie irgendwie schief anschauen könnte bei der Süddeutschen Zeitung oder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Rundfunk. Und das ist die perverse Situation. Also verlorene Stimmen gibt es in diesem Sinne und wir müssen aufpassen, dass uns die Stimmen nicht gestohlen werden.
Also das Zuschauen ist das eine, das Zuschauen im Wahllokal, wo Menschen physisch ihre Stimme abgeben. Das Auszählen der Briefwahlstimmen ist ja nochmal was anderes. Da ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man da hingehen soll, Herr Tichy.
Ja doch, da gibt es ja Bereiche, in denen werden die Stimmen, diese Briefumschläge geöffnet. Und da ist schon immer der entscheidende Punkt. Also der äußere Umschlag ist gewissermaßen der Zustellumschlag und dann wird der innere Umschlag geöffnet. Da ist die Wahlstimmung und die Wahlstimme drin und da ist auch drin, was habe ich jetzt angekreuzt. Und diese innere Stimme, die eigentliche Stimme, wird überprüft, ob sie denn korrekt ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn jemand sagt, das ist nicht korrekt, der hat seinen Namen falsch geschrieben oder irgendeine Ausrede stattfindet, dann wird die Stimme als ungültig gewertet. Und deswegen muss man auf die Differenz achten zwischen den abgegebenen Briefwahlstimmen, das klingt jetzt alles so kompliziert, und den ausgezählten Briefwahlstimmen. Ich erwähne das alles deswegen, weil das Wahlrecht ist schon kompliziert und in dieser aufgeheizten Stimmung läuft es Gefahr, missbraucht zu werden. Und dagegen muss man sich wehren. Noch ein kleiner Tipp, man darf da drin fotografieren, sehr wichtig. Man darf nicht die Personen fotografieren, also die Wahlhelfer dürfen sie natürlich nicht fotografieren, aber die Häuferl und die Kreuzerl und die Kontrollmechanismen darf man fotografieren. Mhm. Wir haben ja bei der Berlin-Wahl, die wir ja bis ins Detail nachvollzogen haben, gesehen, dass da mit dem Rotstift im Nachhinein korrigiert wird, bis die SPD und die Grünen die Mehrheit haben.
Gerhard Merkel.
Ganz kurz einen Satz für alle Hörer, die jetzt glauben, Herr Tichy übertreibt und das wäre doch nicht möglich, möchte ich hier nur eine ganz kleine Zahl nennen. Bei der letzten Wahl in Brasilien zwischen Lula und Bolsonaro wurden 6,5 Millionen Stimmen für ungültig erklärt. Also ich war erst einmal in Brasilien und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das Volk so dumm ist, dass 6,5 Millionen Menschen ihre Stimmzettel falsch ausgefüllt haben. Also wer glaubt, dass Herr Tichy jetzt übertreibt, der braucht nur nach Brasilien schauen, dort ist das genau so passiert, wie es Herr Tichy gerade beschrieben hat, und zwar mit 6,5 Millionen Stimmen, die dann übrigens genau den Ausschlag gegeben haben, dass wir jetzt einen sozialistischen Diktator Lula haben und nicht mehr früher den zugegebenermaßen einigermaßen verhaltenserfälligen Herrn Bolsonaro.
Ist das nicht ein absoluter Wahnsinn, was wir jetzt diskutieren? Da bleibt mir der Atem stehen und hoffentlich unseren Hörern und uns allen auch. In welch einer Situation sind wir inzwischen, dass wir über solche Dinge reden müssen? Das ist doch der Aufschrei, den man jetzt haben muss. Das ist auch die Stimmabgabe, die wir heute, soweit wir noch nicht bei der Wahl waren, abgeben müssen. Wir verlieren hier demokratische, rechtsstaatliche Prinzipien und wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir unsere Stimme sichern. Und ich sage, zu allem schläft der Bundespräsident, aber viel schlimmer, zu allem schläft CDU und CSU. Die wären eigentlich die Parteien aus der Opposition heraus, die sichern müssten, dass jede Stimme auch sicher ankommt und gezählt wird. Hier ist der Beweis, dass wir ein Kartell haben. Das heißt, wenn ich nachher ins Wahllokal gehe, dann sitzen mir 1:1 ein Altparteienkartell gegenüber, die alle verhindern wollen, dass meine Stimme gezählt wird. Das ist die Wahrheit. Und deswegen kann ich nur sagen, man muss wachsam sein, aber auch die Schuldigen benennen.
Peter Hane hat gerade schon vorformuliert, was mir auch durch den Kopf geht und was ich an dieser Stelle festhalten wollte, nämlich die Frage, wo stehen wir eigentlich? Ja. Also, wir haben von der aufgeheizten Stimmung gesprochen, von der Übertreibung, was Roland Tichy gesagt hat, klingt ja schon fast nach Übertreibung. Und ehrlich gesagt, das war vor 10 Jahren undenkbar, dass ich mir solche Gedanken gemacht hätte, aber diesmal hatte ich alles erwartet. Terror unter falscher Flagge, Notstandsgesetze bis hin zur Verschiebung der Wahl, also jede Art von Schrecklichkeiten. Was mich jetzt fast ein bisschen erstaunt auf den letzten Metern war, dass es noch erstaunlich ruhig geblieben ist. Nichts von den ganz großen Knalleffekten, auf die ich mich schon innerlich gefasst gemacht hatte, ist eingetreten. Woran liegt das? Vielleicht wegen den USA?
Nein, aber das müssen Sie ja gar nicht mehr. diese Geschichten, die da erzählt worden sind mit Verschiebung der Wahl, Kriegsrecht, was der Teufel, vor den Wahlen Terroranschlag oder Polizeistaat, das ist ja alles nicht mehr notwendig, denn die Institutionen, die über die Wahl oder nach der Wahl dann bestimmen, sind ja längst unterwandert von dem, was Herr Hane völlig richtig als Kartell der Altparteien beschrieben hat. Schauen wir doch bitte in der Europäischen Union nach Rumänien.
Ja.
Dort wurde eine Präsidentenwahl einfach gecancelt, weil der Geheimdienst behauptet hat, eine russische Desinformationskampagne auf TikTok wäre gelaufen. Und da hat das Höchstgericht eine Wahl gecancelt. Dann stellt sich da dieser unsägliche ehemalige Kommissar ins französische Fernsehen und sagt, ja, und wenn das wieder notwendig ist, dann wird es halt wieder notwendig sein. Also wir sind ja mittlerweile in einem Status in der Europäischen Union, wo J.D. Vance in München ja nur untertrieben hat. Der hat uns ja noch geschont mit der Wahrheit. Der hat uns ja nicht einmal die ganze Wahrheit ins Gesicht gesagt, denn dieser selbsternannte Wertewesten, in dem wir uns glauben zu befinden, diese sogenannte goldene Milliarde, die ist ja in Wirklichkeit von der Demokratie mittlerweile weiter entfernt als in Regionen, wo die Frau Baerbock mit dem Zeigefinger wackelt.
Ja, man muss ja da ganz klar dazu sagen, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass es wirklich eine russische Desinformationskampagne war. Sie ging vielleicht sogar von der Regierungspartei aus mit großer Wahrscheinlichkeit. Nur der Schuss ging nach hinten los.
Ja, das ist bewiesen.
Genau. Das ist bewiesen, ich weiß. So, und wir haben hier bei TE das Problem, dass wir trotzdem ein Verfahren am Hals haben, weil wir darüber berichtet haben und angeblich wahrheitswidrig. So, so sieht es nämlich aus, wenn Sie die Wahrheit berichten, kriegen Sie eine auf die Mütze als Desinformationskampagne.
So weit sind wir, ja.
Herr Merz erklärt, wir dürfen keine Meinungen mehr ungefiltert auf den Markt bringen.
Ja, das ist ja der Punkt.
Herr Söder hat bei Vance gegrinst. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und da kann ich nur sagen, das regt mich wahnsinnig auf. Und deswegen bin ich dankbar, Herr Tichy oder Herr Makel, dass Sie das so klar definieren aus Ihrer Sicht. Man fasst das alles gar nicht mehr.
Die Erklärung von Vance war für jeden von uns in dieser Szene wie ein Lichtblick, wie eine Erleuchtung, weil wir haben es ja immer gesagt, ganz egal, ob Rumänien, ob die verschiedenen Angriffe auf die Meinungsäußerung, dass ein Rechtsanwalt, der Herrn Habeck für unfähig erachtet, seinen Beruf verliert, ja, das ist ja alles nicht mehr am Kopf zu fassen. Viele Leute haben uns nicht zugehört, jetzt müssen sie uns zuhören und jetzt versucht man Herrn Vance auch stumm zu machen und das ist ja das Interessante, die Frage ist, ob das gelingt, wobei ich leider sagen muss, die Propaganda von öffentlich-rechtlichen Sendern ist nach wie vor sehr stark. Viele Leute finden nach wie vor Herrn Trump empörend und viele Leute finden nach wie vor Herrn Vance empörend. Dabei hat er auf nichts anderes hingewiesen, als dass hier eine wahnsinnige Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Deutschland stattfindet. Und wir werden sehen, wie die Wahl ausgeht und wir werden dann auch sehen, wie lange wir noch senden können. Ja, es wird eng in Deutschland, wenn diese Regierungskoalition Rot-Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün-Rot oder wie auch immer, das heißt ja so schön Afghanistan-Koalition, bis also die Taliban übernehmen.
Gerald Makel.
Dieser eine Millimeter, der da gefehlt hat, der Trump gerettet hat, da könnte man tatsächlich sagen, das war Schicksal, Gottes Hand oder was auch immer. Denn stellen wir uns vor, Trump hätte die Wahl verloren, wie stünden wir denn dann da? Oder Trump wäre erschossen worden, wie stünden wir denn dann da? Aber da kommt jetzt mein Optimismus ins Spiel, denn in den USA hat ein neues Zeitalter begonnen. Der macht das in einer Konsequenz, in einer Geschwindigkeit, dass einem schwindlig wird. Und lassen Sie uns auch bitte nicht vergessen, für wen Herr Merz gearbeitet hat. BlackRock hat sich so schnell gedreht. BlackRock ist aus allen Klimaprogrammen ausgestiegen. BlackRock steht jetzt hinter der Administration Trump, weil dort jetzt Geschäft gemacht wird. Also ich bringe ein bisschen Optimismus dahingehend ins Spiel. Wir haben einen neuen Sheriff in Town und dieser Sheriff fordert von Deutschland, von der noch immer wichtigsten Nation Europas, fordert der jetzt ein, diese Werte wieder zu leben. Deutlicher als Vance es gesagt hat, kann man ja es nicht mehr machen. Die drohen ja mittlerweile mit Ausstieg aus dem Schutzschirm, mit dem Abzug der Truppen, wenn Deutschland keine Meinungsfreiheit herstellt. Und ich persönlich glaube, und da hängt es jetzt an den Wählern von heute, wo diese Sendung ausgestrahlt wird, wenn es gelingt, die AfD zu einem fulminanten Wahlsieg zu bringen, sprich in die Nähe von 25%, dann werden diese Stimmen aus den USA so laut werden, dass Friedrich Merz, der BlackRock-Manager, Larry Elder folgen wird. Dann kommt der Anruf von Larry Elder an Friedrich Merz und der sagt, lass das mit der Brandmauer. Und da warne ich jetzt als Österreicher einen Schritt danach. Lassen Sie es in Deutschland dann nicht zu, dass nur Scheinverhandlungen wie bei uns geführt worden sind. Denn das ist, was ich befürchte. Ich glaube, dass nach außen hin die Brandmauer fallen wird und man dann über Scheinverhandlungen versuchen wird, sagt, Meinungsfreiheit ist ja eh da, wir haben es ja versucht, aber die wollten nicht. Da liegt es dann wirklich an Alice Weidel, offen zu reagieren.
Ich stimme Ihnen in allem zu, Herr Merkel. Es gibt nur noch eine Runde bei dem Spiel, die etwas unklar ist. Das ist ja auch völlig blödsinnig, warum Friedrich Merz sich in jedem Satz derartig abfällig und abscheulich über die AfD verhalten hat und geäußert hat. Das war einfach auch nicht nötig, auch wenn man die nicht mag. Das muss man ja nicht immer jeden Tag sagen. Jedenfalls, das ist sicherlich ein taktischer Fehler auch von ihm gewesen. Es steht aber schon einer bereit, der das korrigieren wird. Und das ist Markus Söder. Also wir werden die Überraschung erleben. Der Söder, der dreht sich ja
wie
um.
Wie die Fahne im Wind.
Wie die Fahne, so schnell können Sie sich gar nicht drehen, wie der schon woanders ist. Ja? Also die größte Gefahr für Friedrich Merz ist Markus Söder. Es wird genau in dieses Chaos reinlaufen, das Sie beschrieben haben. Und da wird Herr Merz nicht als Sieger herausgehen, weil ihm einfach das politische Gespür neben dem Anstand auch fehlt.
Da können wir ja wetten. Also ja, ich stehe ganz klar dagegen. Denn dann müsste Söder ja mit Parasiten eine Koalition machen. Wir haben doch als Journalisten die Aufgabe, ständig zu sagen, was dieser Mann aus Bayern alles schon gesagt, aber nicht nur gesagt, sondern getan hat. Einmal die Wähler der AfD als Parasiten zu bezeichnen, das ist die Sprache des Untermenschen. Herr Steinmeier spricht von Ratten und diese Tante da von der FDP über ein braunes Stück Scheiße. Aber Söder ist im Gegensatz zu Merz ein Regierungschef. Merz sitzt da im Bundestag rum und kann Reden halten. Die Dinge, die Söder auf den Weg gebracht hat, bei Corona, bei der Sicherheit, bei den polizeibekannten Tätern, Klimareligion, es ist das oberste Ziel von Herrn Söder, Weltklima retten und Fridays for Future ist so wunderbar. Und da muss ich sagen, diese Wende, dafür bekommt er kein Mandat. Da bin ich der festen Überzeugung. Das ist purer Opportunismus. Ich finde ja Söder schlimmer als Merz.
Da stimme ich Ihnen ja zu.
Er hat regiert.
Dass Söder die Lösung ist, habe ich nicht gesagt.
Herr Hannes, Sie sind ein Mensch mit Charakter und nehmen an, dass auf der anderen Seite eben solche Menschen sind. Ich meine, wenn ich Markus Söder beschreiben müsste, müsste ich bei Frau Baerbock mir die 360-Grad-Wendung ausborgen. Richtig. Denn so schnell wie Söder die 360-Grad hinlegt, so schnell dreht sich, und da gebe ich an Tichy recht, ja keine Wetterfahne. Aber genau das meine ich ja. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wird es nach der Wahl heißen, wenn der Druck aus dem engsten Verbündeten aus den USA zu groß wird? Und ich kann nur zum letzten Mal darauf hinweisen, ich warne aufgrund des gerade durchgemachten Beispiels in Österreich daran, sollte die Brandmauer fallen, und davon gehe ich aus, wenn die AfD wirklich ein tolles Ergebnis hat, dann achtet bitte darauf, dass es keine Scheinverhandlungen sind, denn das wäre dann die österreichische Art, die Dinge zu lösen.
So, jetzt waren wir schon ein bisschen, und das Stichwort von Gerald Merkel nehme ich auf, Charakter. Er meinte Peter Hane, ich meine die Politiker, die wir gerade im Visier haben. Ein bisschen Charakterbetrachtung ist schon auch wichtig. Bei Söder würde ich sagen, es ist vollkommen klar, das ist ein Gewalttäter im Kostüm des Widerständlers. Damit möchte er Karriere machen. Bei Merz würde mich das Zeugnis von Roland Tichy interessieren. Ihr habt ja auch ein ganz spezielles Verhältnis, weil sich der Friedrich Merz in früheren Zeiten schon mal geweigert hat, mit Roland Tichy auch nur auf einer Bühne gemeinsam zu stehen. Vielleicht ein Satz dazu, was war da passiert?
Ja, er hat es ja widerrufen. Das ist ja Friedrich Merz, ja. Das hat man ihm, diese Behauptung, in die Schuhe geschoben. Und als es dann zum Schuhe kam, zu dem ich ihn getrieben habe, dachte ich, ah, ich habe das nie gesagt, ich habe das doch nie gesagt. Das ist Friedrich Merz. Mhm. Friedrich Merz ist ein Mensch ohne Rückgrat. Er ist ein großer, großer Opportunist. Und mittlerweile gibt es auch Tondokumente, wo er sagt, nö, Herrn Tichy, den habe ich doch immer sehr geschätzt. Das ist doch alles gar nicht wahr. Ja, also glauben Sie bitte nicht ein Wort von dem, was Merz Ihnen sagt. Morgen ist er schon wieder umgefallen.
So, und der BlackRock-Komplex, wir haben schon gehört, dass er ja früher da tätig war und BlackRock hat sich jetzt verabschiedet von diesem Klimawahn und von Wokeness. Daraus zu schließen, dass Friedrich Merz da folgen würde, halte ich für voreilig. Denn er hat sich ja nun wirklich verstiegen, den ganzen Klimakram mitzumachen bis zum geht nicht mehr. Und Friedrich Merz ist ja nicht nur Friedrich Merz, es ist eben auch CDU. Und wir müssen das ganze Paket mal in den Blick nehmen.
Wo ist es?
Denn CDU, ich meine, wir haben ja angefangen, unsere Sendung über Terror zu sprechen, über Migration. Dieses Thema versucht der Merz ja gerade so ein bisschen abzuräumen. Jetzt ist mehr Wirtschaftspolitik und Rentner und sowas dran. Aber jetzt muss man halt sagen, diese CDU, Peter Hahn hat vorhin schon darauf hingewiesen, wo es am schlimmsten ist in Deutschland, in den ganzen CDU-regierten Ländern. In Berlin ist es ja so, während der Merz so unglaublich viel gegen Massenmigration unternehmen will, stellt das CDU-regierte Berlin 143 Millionen, glaube ich, sind es, Euro,
ja,
für ein tolles Hotel für 1200 neue, ja, Schutzsuchende in Anführungsstriche zur Verfügung.
Das ist doch das Entscheidende bei Friedrich Merz, dass Friedrich Merz sich an der Linken anpasst, an der linken Meinungsmache von Öffentlich-Rechtlichen und von den übrigen linken Tageszeitungen. Er hat einen wahnsinnigen Schiss davor, anders kann ich das nennen, als dass er da kritisiert werden könnte. Und deswegen macht er die ganze Klimanummer, deswegen macht er die Energiewende weiter, deswegen macht er die Migration weiter, deswegen macht er die Gesellschaftspolitik weiter und nichts anderes ist ja der Versuch im Kulturkampf, jede Kritik, jede Meinungsäußerung Artikel 5 aufzulösen. Deswegen macht es, weil er will von der Linken, von den Grünen geliebt werden.
Ja.
Er muss irgendwo ein ganz großes persönliches Defizitgefühl haben, nämlich das Gefühl, irgendjemand hat ihn nicht geliebt. Was wir aber bräuchten, wäre ein Kanzler, der diese harten Punkte durchsetzt. Und genau das wird er niemals tun. Mit der AfD nicht, ohne der AfD nicht. Er wird sich niemals hinstellen und die Klimapolitik kritisieren. Er hat sich ja nicht mal hingestellt, die Energiepolitik zu kritisieren. Er hat sich nicht einmal in der Migration hingestellt. Er ist ein Feigling.
Einspruch, euer Ehren. Sie gehen alle davon aus, dass wir in normalen Zeiten leben und der nächste Kanzler heißt Merz oder Söder oder wie auch immer. Der nächste Kanzler heißt mit Nachnamen Krise. Und ob der mit Vornamen Friedrich oder Markus heißt, ist völlig egal. Deutschland ist in den G20 Schlusslicht. Europa ist wirtschaftlich am Boden. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist in vollem Gange. Wir sind im dritten Jahr der Rezession. Die Budgettöpfe sind leer. Es gibt kein Geld mehr. Die Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten. Die Strompreise und Energiepreise in Deutschland sind die höchsten der ganzen Welt. In der ganzen industrialisierten Welt gibt es kein Land, das so hohe Strompreise hat. Und worüber jetzt vor den Wahlen niemand gesprochen hat und nach den Wahlen, spätestens am Montag, die Finanzmärkte sprechen werden, Frankreich, euer großer Nachbar, ist de facto pleite und kann sich nur mit Hilfe der EZB retten. Mit anderen Worten, da gebe ich Herrn Tichy völlig recht und auch Herrn Hane völlig recht, sie sind alle, wie sie sind, aber ab jetzt diktiert die Krise. Die Krise lässt gar nicht mehr zu, dass die Klimapolitik fortgesetzt wird. Was glauben Sie, warum BlackRock und Co. ausgestiegen sind? Sie haben alle genügend verdient mit der Klimapolitik, mit der Energiewende und. Nur die Welt fährt im D-Zug an uns vorbei und die Wirtschaft wird die Politiker zwingen, das Versprechen, das sie gestern gemacht haben, einfach zu vergessen, weil es ist kein Geld mehr da.
Peter Hane.
Jetzt kommt der Einspruch von mir.
Gut.
Der Druck der Krise, der besteht seit 2-3 Jahren genauso, wie er heute besteht. Er hat sich nicht vergrößert, auch nicht verkleinert. Wir wissen seit der berühmten Abstimmung über die Migrationsfrage im Bundestag, es hätte für alles seit Jahren schon eine Mehrheit im Bundestag gegeben. Wenn man die FDP aus der Koalition rausgebrochen hätte und zusammen mit der AfD gestimmt hätte. Ich bin der Überzeugung inzwischen, und da muss ich sagen, das ist jetzt wirklich Pessimismus, aber Realismus. Die gegenwärtige politische Kaste ist nicht in der Lage, den Ernst der Lage zu erkennen. Denn die Pleitewelle, diese unglaublich vielen Familienunternehmer, Handwerker, die alle weg sind, sind ja alles Klientel von Herrn Söder und Herrn Merz. Was haben die denn gemacht in den letzten 3 Jahren? Nichts, nichts und nichts. Die Brandmauer hätte längst eher weg sein müssen, wenn sie es ernst nehmen. Was wir kriegen, ist nicht den Fall der Brandmauer. Sie sind verbissen, ideologisch verbissen in diese dämliche Brandmauer. Sie werden schwarz, rot, grün. Ich kann nur hoffen, dass es 2 Koalitionspartner für Merz gibt, damit der Druck noch größer wird. Und jetzt kennen wir den Bundestag bereits. Die Listen liegen da. Wir wissen genau, wer in den nächsten Bundestag kommt. Da sagt selbst die SPD, der Seeheimer Kreis, die Konservativen, wir haben keinen einzigen konservativen Sozialdemokraten mehr. Bei den Grünen kann man das sowieso alles abhaken. Das heißt, wir kriegen die linkeste Regierung, die Deutschland jemals hatte. Unser Kollege Rolf-Dieter Krause, Brüssel-Korrespondent, ARD-Korrespondent, war mein linkes Pendant damals hier in Berlin. Ganz linker. Der hat jetzt veröffentlicht, getwittert, auf der Berliner Landesliste der SPD, die ersten 10 Plätze, hat kein einziger eine Erwerbsbiografie. Kein einziger. Wir haben ein Parlament mit Ideologen und da nehme ich die CDU gar nicht aus. Und noch ein letztes zu Merz. Ich gebe in einem Mal dem Spiegel recht. Der Spiegel hat Merz enttarnt als Frühstücksdirektor von BlackRock. Dieser Mann hat 0 Einfluss gehabt bei BlackRock und hat auch keinerlei Einfluss genommen. Dem geht das am allerwertesten vorbei, wenn BlackRock sagt, ihr müsst jetzt Trump lieb haben. Das hätte er ja schon machen müssen in den letzten. Er hätte doch Vance die Hand reichen können, demonstrativ. Dann wäre doch sein Wahlergebnis auch ganz anders. Sie sind verbohrt. Sie sind ideologisch eiskalt verbohrt.
Der Moderator hat euch aufmerksam zugehört und ich würde vielleicht auch, nachdem Peter Hahn es jetzt nochmal so zugespitzt hat, zusammenfassen. Nur ein blaues Wunder kann Deutschland retten.
Ja.
Wir haben verschiedene Themen erwähnt und mir fehlt noch eines, deswegen will ich es an dieser Stelle in die Debatte einbringen. Wir haben gesprochen über Migration, Messermorde, Energiewende, Klimaquatsch, Meinungsfreiheit, die natürlich weiterhin bedroht wird, auch gerade von solchen Typen wie Euro-Merz, würde ich jetzt mal sagen, auf dieser Doppelschiene, ja, diese Paragraphen, die gegen die freien Medien gerichtet sind. Wir haben Gender-Dekadenz vielleicht noch nicht genügend erwähnt, aber alles das reicht noch nicht. Es gibt noch ein Thema, Krieg. Merz will auf jeden Fall Russland besiegen. Ja, er will Panzer bis zum geht nicht mehr, er will Taurus, da hat er sich nicht ganz festgelegt. Es kommt immer auf den Stand des Mondes und die geraden und ungeraden Tage an bei Merz, wie bei allem. Aber jedenfalls, es soll weitergehen, auch wenn Amerika sich da jetzt zurückzieht. Gerald Markel.
Du weißt, ich bin Reserveoffizier. Belizistik ist eines meiner Hobbys. Ich weiß, Herr Tichy, dass wir beide jetzt ein bisschen verschiedener Meinung sind.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich sage das jetzt einmal ganz nüchtern. Europas Armeen, und da inkludiere ich ausdrücklich die deutsche Bundeswehr, sind militärische Eunuchen. Alles, was Sie da hören an großem Gequatsche über wir werden dort eingreifen, wir werden dort Waffen hinschicken, wir werden dort Soldaten hinschicken etc., das ist alles großmäuliges Gerede, das so lange hält, bis die Generäle in seinem Vorzimmer aufmarschieren und sagen, das kannst du alles vergessen. Die deutsche Bundeswehr ist ein Papiertiger, die Briten haben genau für 4 Tage Munition, die Franzosen bekommen nicht einmal 5000 Mann von der Fremdenlegion zusammen, alle Söldner, die kämpfen wollten, sind wieder draußen aus dem Krieg. Und dieser Krieg wird noch im Frühling 2025 beendet sein. Es glaubt doch kein Mensch, dass sich die beiden Außenminister von USA und Russland in Saudi-Arabien zum persönlichen Treffen treffen, ohne dass da vorher schon alles ausgedealt ist. Und was der Herr Merz dann da sagen wird oder nicht, oder ob der da jetzt Taurus schicken will oder nicht, oder womit er droht, ist alles Makulatur. Der Befehl kommt aus Washington. Der Merz sagt nur, habt Acht, denn die gesamte deutsche Bundeswehr hängt von der NATO ab. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht schon angekommen ist. Zelensky wollte den Rohstoffdeal mit den Amerikanern nicht unterschreiben. Daraufhin haben die Amerikaner gedroht, wir drehen euch einfach Elon Musks Starlink ab. Und in dem Moment seid ihr blind. Also Ich bin hier deshalb optimistisch, weil ich hier gnadenloser Realist bin. Der Ukraine-Krieg ist verloren. Die Ukraine wird geteilt bleiben. Die Ukraine wird niemals der NATO beitreten dürfen. Die Amerikaner und die Russen und die Chinesen werden sich an den Tisch setzen. Die Europäer werden gar nicht gefragt werden. Sie werden einfach folgen. Und das Einzige, was wir wieder mal machen dürfen, ist, wir würden den Dreck wieder aufbauen und bezahlen. Aber militärisch wird da nichts mehr passieren.
Da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch zu meiner Position, weil gerade den letzten Satz habe ich wortwörtlich gerade geschrieben. Es gibt aber eine interessante Meinungsumfrage von INSA. Und zwar gibt es folgendes Bild. Die Mehrheit der konservativen Bevölkerung, der CDU-Wähler, der CSU-Wähler, der FDP-Wähler, der AfD-Wähler, unterstützt die Trump-Politik. Ganz klar. Je konservativer die Bevölkerung ist, umso mehr unterstützt sie die aktuelle Friedensbemühung von Trump. Und 75% der grünen Wähler sind für die Fortführung des Krieges. Das ist doch ein Faszinosum, dass die Grünen, die immer pazifistisch waren, die immer abrüsten wollen, Schwerter zu Pflugscharen und so weiter, Frieden wagen, was Plakat, plötzlich die Militaristen in diesem Lande sind. Und Punkt 2, wir sausen in eine wahnsinnige Krise rein, weil natürlich haben sie den Zustand der Bundeswehr absolut korrekt beschrieben und von den anderen ja auch so. Das heißt, wenn Europa noch irgendwas machen will ohne die Amerikaner, wird es sich militärisch neu aufstellen müssen. Und dann rauschen gerade europaweit 200 Milliarden durch den Kamin. Und zwar weg. Und das kann man eben nicht mit Schuldenbremse lösen, auffangen, sondern hier wird man umsortieren müssen. Anfang der 70er hatten wir in Deutschland 500.000 Soldaten, wir haben 750 Starfighter und 3.500 Panzer gehabt und keine Staatsverschuldung. Jetzt haben wir überhaupt nichts, aber viel Staatsverschuldung. Da werden wir umkorrigieren müssen und das wird eine der Herausforderungen sein, die wir jetzt sehen in den nächsten Jahren. Die Amerikaner haben den Schutzschirm eingeklappt und jetzt stehen wir im Regen. Ich zitiere das übrigens Biden nahe Politico wörtlich: German Politikers deep in the Scheiße.
Ja. Und ich betone nochmals, ich sage, Gott sei Dank ist es so. Wir haben 80 Jahre Frieden. Und ich bin überzeugt, und das gibt auch durch Meinungsumfragen bestätigt, nicht einmal ein Drittel der wehrfähigen Männer wäre bereit, das eigene Land zu verteidigen. Ich bin überzeugt davon, und wir haben es die letzten 3 Jahre gesehen, es gibt keine 10.000, 20.000 Mann in Europa, die sich tatsächlich in einen Krieg stürzen wollen. Und da kann man jetzt mit aufrüsten, und das ist ja bei den Grünen immer das Lustige, wir müssen rüsten für den Verteidigungsfall. 3/4 aller männlichen Grünen waren Wehrdienstverweigerer. Da hat keiner eine Waffe jemals in der Hand gehabt. Aber sie reden von wir rüsten auf. Und das macht mich wiederum zum Optimisten, denn ich bin ein Realist und ich sage, Gott sei Dank ist die dritte Generation hier, die keinen Krieg kennt. Und ich kenne niemanden, der freiwillig kämpfen geht. Ich kenne niemanden, der zulässt, dass sein Sohn in den Krieg geht. Und ich kenne niemanden, der zulässt, dass sein Ehemann oder Bruder in den Krieg geht. All dieses Aufrüsten, all diese Geschichten sind auf das Papier gezeichnet. Nur es fehlen die Indianer. Es gibt nur mehr Häuptlinge, aber es fehlen die Indianer.
Also es geht heute um Krieg und Frieden. Der Meinung bin ich auch. Was die Bevölkerung angeht, die Oma ist gegen rechts, die Eltern sind grün-rot versifft und die Jugend wählt die AfD. Das ist meine Hoffnung. Und natürlich haben wir Krieg. Die Klimapolitik ist ein Krieg gegen das eigene Volk, gegen die Arbeitsplätze. Völlig Gender richtig. Ist ein Krieg gegen Kultur. Corona ist ein Krieg gegen Menschlichkeit. Die 38 Cent Benzinmehrpreis, die die CDU beschlossen hat, ist ein Krieg gegen unseren Wohlstand. Und die Einwanderung ist ein Krieg gegen unsere Sicherheit. Das heißt, Bravo. Wir haben den Krieg im eigenen Lande. Deswegen geht es heute um Krieg oder Frieden, um nichts anderes.
Ja. Und jetzt würde ich gerne in diesen letzten Minuten der Sonntagsrunde euch bitten, diese Hoffnungen oder wie immer man es nennen will, zu beziffern. Ich weiß, es klingt ein bisschen wie eine Quiz-Sendung und ist der Sache überhaupt nicht angemessen, aber letztlich wird es um Prozentzahlen gehen am Ende dieses Wahltags. Und ob ein blaues Wunder eintritt oder nicht, ist natürlich dann auch eine Frage, ab welcher Stufe man von dem Wunder sprechen möchte. Roland Tichy, fangen wir mal mit Ihnen an.
Nein, wir machen ja eine Wahlwette.
Ja.
Da gibt es immer eine Flasche Champagner meiner Tante Mitzi zu gewinnen, die sich 1944 in einen französischen Kriegsgefangenen verliebt hat und ihm in die Champagne gefolgt ist. So, und dieser wertvolle Champagner und unsere Leser sagen 25% AfD, 29% für die Union. Wenn ihr weiterredet, schaue ich gerade nochmal auf die aktuellen Zahlen und die werde ich gleich haben.
Okay, das sagen die Leser von Tichys Einblick. Und was sagt Roland Tichy?
Ich bin da dabei. Ich glaube, die CDU wird schwächer und die AfD stärker. Wo ich mir unsicher bin, die Linke hat einen unglaublichen Lauf. Die läuft auf 8% hoch. Das finde ich ein Faszinosum. Es gefällt mir nicht. Das sind Stimmen, die sie von der SPD und von den Grünen abzieht. Weil, und das ist ja das Faszinosum im Deutschen, die Deutschen, die haben ja so viel Selbstmordfantasien, dass ihnen die Grünen schon zu rechts sind.
Ich selbst habe mich ja die ganze Zeit gecoacht in einer Art Selbsthypnose, damit die Enttäuschung nicht zu groß wird. Das mache ich immer vor Wahlen. Aber Peter Hane, mal Ihre Zahlen.
Also es gibt entweder, das habe ich bei Trump auch gesagt, einen Erdrutschsieg, das wären die 25% für die AfD, denn dann ist das eine Sperrminorität. Sie können Ausschüsse beantragen. Deswegen ist es ein Blödsinn zu sagen, die Stimmen für die AfD sind verloren. Sie sind wertvoller, als sie jemals waren. Also entweder es gibt die 25% oder es bleibt bei den 20%. Ich glaube auch, dass die Union etwas runtergeht noch. Merz entzaubert sich in einer Weise, Söder entzaubert sich, da kann man ja nur dankbar sein. Die Stimmen an die Linke gehen übrigens auch von dem BSW ab. Ich gehe davon aus, dass BSW und FDP nicht in den Bundestag kommen. Auch das sind verlorene Stimmen.
Mhm.
Es ist ja irre, wie Alternativmedien auch plötzlich die FDP entdecken. Die FDP ist für mich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Sie haben alles mitgemacht. Also, wir kriegen etwas schwächere SPD und Grüne, dafür aber ein linksradikaler Block im Bundestag. Wir haben drei ganz starke linke Parteien im Bundestag und die CDU bekennt sich zu nichts.
Gerald, magst du mitwetten?
Natürlich mag ich mitwetten. Ich muss mit Peter Hane und Roland Tichy eine Flasche Champagner köpfen. Ich bringe den Whisky mit. Den Champagner geben wir den Damen. Mein Tipp ist 29% Union, 24,5%, also ganz knapp an der 25% AfD. Sozialisten, SPD wird auf 14 gehen. Ich sage voraus eine Überraschung bei den Grünen, die kommen zwischen 10 und 11 und nicht höher. Und da bin ich bei Roland Tichy. Die Grünen-Wähler werden zu den Linken gehen. Ich glaube auch, dass die Linkspartei hineinkommt, allerdings nicht mit 8, sondern nur mit 6. Und ich glaube, dass viele Wähler, die die Union nicht wählen wollen, weil er sich so exponiert hat in Richtung links, die FDP wieder knapp in den Bundestag bringen werden.
Oh.
Das heißt, ich glaube, dass von dort etliche Wähler sagen, nee, ich will keine linke Regierung. Diese klare Ansage von Merz war taktisch ein Fehler. Der hätte sich das offen lassen sollen, denn ich glaube, dadurch hat er die Mauer zur FDP aufgemacht. Und ich glaube, dass die Union in Richtung FDP so weit abfließen wird, als dass die FDP doch knapp in den Bundestag einziehen wird. Das ist die Prognose aus Österreich. Und wer die Runde zahlt, werden wir am Abend
wissen. Kann schon sein. Und ich finde das ist wunderbar, dass wir noch das Gesetz haben, dass die Geschlechtsumwandlung erlaubt. Für diesen Abend werde ich zur Frau, weil ich Champagner lieber mag als Whisky.
Das war die Sonntagsrunde am Tag der Wahl des Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 mit Peter Hane, Gerald Markel und Roland Tichy. Heute Abend, wenn wir uns der Stunde der wahren Empfindung nähern, senden wir ab 17 Uhr live und zwar mit höherer Beteiligung, weil es das ist, was Radio am besten kann. Ob ein blaues Wunder eintritt oder nicht, ob es auf Verzweiflung hinausläuft oder auf Jubel, ich glaube, bei dieser Wahl sind mehr Emotionen im Spiel, als ich es jemals erlebt habe bei einer Wahl. Deshalb rufen Sie uns an und machen Sie Ihrem Herzen Luft. Von 17 bis 22 Uhr sind wir nicht bloß auf Sendung, sondern auf Empfang. Die Telefonnummer ist 0221 554 0611, aber das sehen Sie auch auf unserer Webseite. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich. Danke für Ihr Interesse und bis nachher.